dringend drauf angewiesen wäre.
Das weiß ich nicht. Also zum Beispiel gehen wir nächste Woche in Urlaub. Wenn Sie am letzten Tag vorm Urlaub anrufen, dann wäre es schon wünschenswert, dass das noch klappt an dem Tag. Und das kann dann ein Engpass sein.
Das könnte dann eng werden, ja.
Richtig.
Wenn ich vorher nochmal zu Hause vorbei muss, meine Karte suchen und
ja,
so.
Genau.
Nächste Sache ist natürlich, was ist, wenn das System ausfällt? Dann können Sie überhaupt nicht mehr arbeiten.
Dann geht gar nichts mehr.
Also
das ist ja jetzt auch schon so. Wenn bei uns der Computer warum auch immer ausfällt, haben wir ein echtes Problem. Und die Patienten, die wir persönlich kennen, da können wir dann einfach dem Apotheker sagen, jetzt kommt der Herr Meier runter und wenn hier wieder alles läuft, bringe ich das Rezept nach. Das wird dann auch nicht mehr gehen.
Mhm, das stimmt.
Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, als es üblich war, dass man mit so einem Blatt Papier zum Arzt ging und ja, nicht mit der Gesundheitskarte. Das wurde ja noch eine Zeit lang als Übergangslösung praktiziert, weil, was weiß ich, wenn die Karte nicht funktionierte oder man sie nicht dabei hatte, konnte man das immer noch damit machen.
Genau.
Wird es denn so eine Notfalllösung geben, eben für den Fall, dass eben gerade das Terminal spinnt und ich eben meine Karte da nicht mit dem E-Rezept laden kann? Also werden Sie noch Papierrezepte im Notfall ausstellen können oder fällt das komplett weg?
Ich denke, dass das komplett wegfällt. Denn das ist ja was, was der Vorteil sein soll, dass wir das Papier einsparen. Also das Rezept würde ja dann möglicherweise gar nicht mehr gedruckt. Das wird auf die Karte geladen und der Apotheker lädt da wieder runter. Kein Papier mehr unterwegs. Mhm.
Dazu fällt mir jetzt auch gerade ein, wenn jetzt der Arzt beim Apotheker anruft und sagt, der Patient braucht das Mittel.
Ja.
Dann könnte der Apotheker das ja theoretisch aushändigen. Der Patient müsste dann später das Rezept beim Arzt abholen und hintragen. Also ich meine, so ungefähr, wie das jetzt ist. Also ist ein bisschen komplizierter.
Ich denke, es ist entschieden komplizierter.
Aber bevor einer stirbt.
Ja, aber man stirbt nicht, weil man Medikament nicht hat. Sterben würde man wirklich nur, wenn es ein akuter Notfall ist und da geht man nicht in die Apotheke.
Okay, ja, das stimmt.
Ich denke, dass es eigentlich kein Gewinn ist, denn so halb legale Notlösungen kann man ja auch jetzt schon machen, nur später wird es einfach noch komplizierter, weil der Versuch, Fehler zu verhindern, der ja uns immer als das Ideal gepriesen wird mit dieser Karte, ist ja dann erst recht gegeben. Wenn ich am Telefon sage, mach bitte dieses und jenes, sind ja noch viel mehr Fehler möglich.
Ja, stimmt, ja.
Und dann ist der Herr Meier gar nicht der Herr Meier, weil der Name ist ja öfter unterwegs, dann verwechselt man es erst recht.
Mhm,
also,
ja.
Ich sehe das Risiko größer als den vermeintlichen Nutzen, ganz entschieden.
Ja, das scheint ja in der Ärzteschaft die vorherrschende Meinung zu sein.
Ja.
Ne? Ja. Okay, wer hat denn einen Vorteil von dieser Gesundheitskarte? Die Krankenkassen vielleicht?
Das weiß ich noch nicht, ob das für die leichter wird mit der Kontrolle. Wenn es gar keine Rezepte mehr gibt, die übers Apothekenrechenzentrum laufen, könnte es sein, dass die einfach schneller einen Überblick haben über ihre Arzneimittelkosten. Das weiß ich aber nicht. Dazu weiß ich zu wenig, was in den Krankenkassen passiert.
Hm.
Ansonsten werden erstmal alle die einen Vorteil haben, die diese Dinge da herstellen, die wir dann brauchen.
Das stimmt.
Über, ja, auch eine Quelle.
Also über die werden wir auch gleich noch reden. Ja.
Wenn bundesweit alle Ärzte und Apotheken und Krankenhäuser und Notfallwagen damit ausgerüstet werden, ist das erstmal ein Riesenboom.
Das ist ein Geschäft, ja.
Ja, das lohnt sich wirklich und die sind wahrscheinlich diejenigen, die den größten Nutzen davon haben.
Mhm. Naja.
Ja, infrastrukturtechnisch, was muss denn überhaupt nach Ihrem aktuellen Kenntnisstand angeschafft werden, zusätzlich zu dem, was Sie normal in der Praxis bereits haben?
Ich denke, die Ausrüstung muss einfach neu gemacht werden. Wir brauchen ja neue Geräte, um das einzulesen. Da können wir die alten nicht mehr verwenden. Und das muss ja dann praktisch überall da sein, wo Rezepte ausgestellt werden. Das weiß ich jetzt nicht, ob das nur der Arzt kann oder ob es eine zweite Station irgendwo in der Praxis gibt.
Mhm.
Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil ich wirklich nicht weiß, wie die Pläne dazu aussehen.
Also wenn der Arzt seine PIN jedes Mal eingeben muss, beziehungsweise auch nur eine Karte da ist, dann reicht im Grunde ja auch ein Lesegerät.
Dann würde ein Lesegerät reichen. Das würde aber bedeuten, dass der Arzt einen großen Teil seiner Tätigkeit einfach mit diesem ekligen Verwaltungskram zubringt. Ich habe jetzt einfach spaßeshalber mal, weil ich ja wusste, dass Sie anrufen, gezählt. Ich habe in den letzten beiden Tagen im Grunde genommen ja über 60 Mal ein Rezept ausgedruckt. Das würde bedeuten, dass locker über eine Stunde der Arzt einfach damit beschäftigt ist jeden Tag. Und das ist ein nur das, was jetzt noch so an halben Tagen angefallen ist. Wenn wir vollen Tag arbeiten, dann ist es einfach noch mehr.
Ja, das
Mittwochs ist ja nur den halben Tag die Praxis besetzt, insofern ist es weniger.
Ich stelle mir als Laie das ungefähr so vor, dass in der Praxis, weil das halt nicht praktikabel ist, dass in der Praxis die Karte von dem Arzt einfach in dem Gerät drin bleibt.
Ja.
Die Arzthelferinnen oder die Arzthelferinnen, die PIN halt kennen.
Ja.
Und die dann jedes Mal halt eintippen in das Gerät.
Ja, möglicherweise wird das tatsächlich so laufen, aber das ist eine Lösung, die mir gar nicht wirklich gefällt. Weil, wenn ich es ausdrucke und der Arzt muss es sich angucken und unterschreiben, so wie es jetzt gehandhabt wird, dann weiß ich darauf, der wirklich Ahnung davon hat und ich kann eigentlich nichts Schlimmes anstellen. Wenn ich mich vertue, merkt der Arzt das und dem Patienten wird nicht geschadet. Wenn ich dann da vorne alleine sitze und muss diese PIN eingeben, dann hängt die ganze Verantwortung an mir und das kann nicht der ideale Zustand sein.
Ja. Also aus Sicht des Patienten kann man sagen, oder sozusagen aus ökonomischer Sicht, ja, ein Arzt muss ja eine bestimmte Anzahl Patienten
richtig
pro Stunde oder pro Tag also ja, abarbeiten, damit sich die ganze Praxis überhaupt rentiert.
Ja, das ist richtig.
Und wenn er jetzt also mehr Zeit mit Verwaltungsaufwand verbringt, bedeutet
ja,
das, dass er quasi weniger Zeit für seine Patienten hat.
Genau,
weil
das
er hat ja nicht, der Tag hat ja immer noch nur 24
richtig
Stunden.
Gut, genau so ist es.
Wenn man sich jetzt überlegt, dass der sowieso pro Quartal bezahlt wird und es egal ist, wie viel er arbeitet, dann kann dem Arzt das im Grunde auch egal sein.
Nee, das kann es ihm eigentlich nicht egal sein. Denn er möchte ja eigentlich gerne das machen, weshalb er Arzt geworden ist, nämlich Medizin. Und er möchte nicht da sitzen und rosa Rezepte ausdrucken oder meinetwegen das eben nicht mehr drucken, sondern nur in den Computer eingeben. Und es ist ja auch nicht so, dass die Patienten nicht behandelt werden. Es ist ja nur die gesamte Behandlung theoretisch in dieser Pauschale abgegolten.
Ja.
Das heißt schon, dass eine ganze Menge noch gemacht werden muss. So Ultraschall und Blutabnahme und ich weiß nicht, was alles noch vorkommt, alles, was so ein Arzt halt macht. Und das ist auch das, was er kann und was er möchte und was ja für den Patienten auch wichtig ist.
Ja klar, das ist
und
klar.
Man kann nicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich habe akute Unterbauchschmerzen, dann macht es schon Sinn, einen Ultraschall zu machen im Zweifelsfall, damit man weiß, ist es Blinddarm oder nicht. Und da kann ich nicht sagen, ich muss jetzt hier noch eine Stunde am Computer sitzen, halte ich mal so lange ruhig und jammer nicht, das geht nicht.
Ja, 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 gut, das war ein bisschen überspitzt formuliert. Ja.
Aber es macht die Sache deutlich.
Aber es ist schon richtig.
Ja.
Das ist schon richtig. Tja, dann können wir uns jetzt irgendwas überlegen, wie wir den Schuh wieder loswerden, ne?
Ja, also man hofft ja immer irgendwie auf Einsicht, dass irgendwelche Dinge, die völlig widersinnig wirken, gar nicht realisiert werden. Mehr kann man im Moment, glaube ich, nicht tun. Laut Nein sagen, aber
ja, also ich frage mich,
aufgeht, weiß man nicht.
Ich frage mich, ob die Entscheider da halt auch mal mit ihren Ärzten oder Arzthelferinnen über sowas reden und mal nachfragen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Anscheinend ja nicht so.
Ich will nicht ausschließen, dass mal einer gefragt worden ist, aber dass man irgendwie mal flächendeckend rumgefragt hat, das ist ganz offensichtlich nicht passiert.
Ja. Na gut, die Meinung ist ja trotzdem jetzt bekannt.
Ja.
Durch Presse, Film und Funk.
Ja, genau.
Eine Frage hätte ich jetzt noch,
ja,
weil also die Infrastruktur oder das ganze System setzt ja voraus, dass jede Praxis über einen vernünftigen, also letztlich Breitband-Internetanschluss verfügt.
Ja.
Ansonsten funktioniert es ja gar nicht. Und als Datensicherheitslösung sollen die Daten ja trotzdem, also zumindest die Daten der eigenen Praxis, auch nochmal lokal gespeichert werden.
Ja.
Ja. Ihre Praxis hat einen Internetanschluss.
Ja.
Und, okay.
Und wir haben auch einen lokalen Speicher. Also
Sie
wir sichern unsere Daten.
Okay. Das heißt, für Sie wäre es kein Mehraufwand. Letztlich, es wäre nur sozusagen zusätzlich, dass Sie die Daten nochmal an einen Datenspeicher irgendwo in den Weiten des Internet übertragen.
Wenn ich das richtig überblicke, ja. Ich glaube, dass das dann so wäre.
Das passiert so ziemlich automatisch dann, ne?
Das denke ich. Und das heißt ja auch, aber das habe ich ja eben schon gesagt, dass man gar nicht weiß, wo es jetzt hin verschwindet. Es passiert ja auch, wenn wirklich viel Betrieb ist in der Praxis, dass man einen Fax mal einen falschen Arzt schickt. Das kann ja auch passieren. Das soll nicht passieren, aber wenn einfach viel Betrieb ist, kann das theoretisch passieren. Und da weiß ich doch dann auch nicht, ob irgendwo eine Panne passiert, bei uns, bei anderen oder wo es dann am Ende landet. Also mir ist es nicht geheuer, muss ich einfach so sagen.
Ach, Sie wissen doch, Computer machen keine Fehler.
Ja, aber
die Menschen, die mit den Computern arbeiten, das macht ja die Menschen so sympathisch.
Ja, das ist richtig. Sagen wir mal, einen beruhigenden Punkt, ich habe mich ja mit der Technik ein bisschen befasst in den letzten Tagen. Die Daten werden zwar zentral gespeichert, aber in verschlüsselter Form und es ist technisch nicht möglich, ohne die Patientenkarte diese Daten zu entschlüsseln. Das heißt, selbst wenn jemand diese Daten irgendwie in die Finger bekommt, kann er damit im Prinzip nichts anfangen.
Ja.
Wobei ich mich jetzt auch frage, was passiert, wenn jetzt der Patient seine Karte verliert, sind die Daten dann futsch?
Richtig.
Das heißt, irgendwie muss es von dem Schlüssel oder von der Karte auch nochmal eine Sicherung geben. Und da weiß ich wieder nicht, wo die landet. Und das ist dann, glaube ich, eher der Knackpunkt.
Genau. Also es gibt ja auch jetzt schon das Problem mit den Versicherungskarten, die wir jetzt haben, dass die, wenn die Leute umziehen und sie bekommen eine neue Karte, gar nicht an die Versicherung zurückgehen, dass die irgendwo landen, theoretisch auch auf dem Schwarzmarkt.
Genau.
Und es kann doch dann passieren, dass jemand mit einer Karte, über die er sich sehr freut, plötzlich zum Arzt kommt und wird ganz falsch behandelt. All die Dinge sind gar nicht durchgedacht und ausgeschlossen.
Dafür soll es ja das Bild auf der Karte geben.
Ja, und, ja. Die PIN.
Genau. Also wir wissen ja schon aus der Vergangenheit, dass alles, was man fälschen kann, auch gefälscht wird. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht so frohen Herzens drauf verlassen, dass es ausgerechnet diesmal ganz anders kommt.
Ja, ist ja einer der angepriesenen Vorteile, dass der Betrug in Anführungsstrichen mit abgelaufenen oder gefälschten Versicherungskarten dadurch verhindert werden soll. Einmal, weil halt wirklich ein Bild angeblich drauf ist, sodass man also die Person identifizieren können soll.
Ja.
Und zum Zweiten, weil ja diese Krankenversicherungskarten angeblich, dass sie neuen, online gesperrt werden können, werden denn die bisher existierenden Karten nicht auch automatisch online abgeglichen?
Nein, nein, meines Wissens nicht. Es wäre ganz einfach, das zu tun, aber es gibt immer wieder in den Ärztezeitungen Aufrufe, dass man kontrollieren soll, im Zweifelsfall bei Patienten, die man nicht persönlich kennt, ob es wirklich dieser Patient ist, der mit der Karte kommt. Man soll sich einen Personalausweis zeigen lassen. Mhm. Das heißt also, das wird nicht kontrolliert. Und ich erlebe das auch oft, wenn die Karte abgelaufen ist bei Patienten, dass die dann einfach sagen, ja, dann schmeiße ich sie jetzt so in den Müll oder... Das wird gar nicht kontrolliert, ob die Karten zurückkommen, wenn die Leute ihren Wohnort wechseln. Also aber da könnte man mehr unternehmen, das passiert aber bis jetzt einfach nicht.
Aber abgelaufene Karten kann der Arzt ja können Sie ja leicht erkennen.
Eigentlich. Ja, das ist richtig. Da steht ja ein Datum drauf und dann sagt mein Computer mir, die Karte ist ungültig.
Ja, das sagt der Computer schon. Das ist ja auch, das ist ja dann auch praktisch.
Ja,
ja genau, bei den neuen Karten, da soll ja wohl der Computer dann online nachschauen, ob die Karte gültig ist.
Ja.
Und wenn dann zurückkommt, nein, die Karte ist gesperrt, weil Krankenkasse gewechselt oder so, dann würde der Computer auch sagen, die Karte ist jetzt ungültig.
Theoretisch müsste er das dann tun.
Genau, das ist auch so geplant.
Ja, das heißt aber, wenn die Karte von der neuen Versicherung nicht da ist, hat der Patient Pech in dem Fall.
Dann,
und das kommt vor, also bis jetzt kommt das vor.
Ja, das, dann muss, ja gut, ich weiß nicht, ob vielleicht die alte Krankenkasse die Karte dann erst 2 Wochen später sperrt oder sowas.
Ja.
Gut, das, gut, Details weiß ich jetzt auch nicht.
Wissen wir wie immer noch nicht.
Nee, wie immer.
Abwarten.
Obwohl das System ja schon Anfang 2006 eingeführt werden sollte.
Ja, jetzt soll es glaube ich 2009 kommen und alle Tests, von denen ich gelesen habe, sind nicht so, dass es wirklich funktioniert. Jede zweite Karte funktioniert nicht, habe ich gelesen.
Ja, also die Bundesregierung hat Anfang März noch behauptet, dass sie im zweiten Quartal 2008 eingeführt werden soll.
Ich will da jetzt nichts zu sagen, sonst wird es gar nicht höflich. Nein, es funktioniert einfach nicht und selbst wenn die Bundesregierung das möchte, es geht nicht. Bis jetzt geht es nicht und von daher hoffe ich immer noch, dass die Einsicht kommt, dass es auch gar nicht sinnvoll ist.
Ich habe jetzt gerade noch mal in meinen Unterlagen nachgeguckt. Ich hatte unter anderem gelesen, dass es sozusagen eine Sache, die für Sie erfreulich wäre, ist, dass es wohl Bundesmittel gibt, die sowohl Ärzte als auch Krankenhäuser bei der Anschaffung dieser Geräte finanziell unterstützen sollen. Jetzt habe ich das aber gerade nicht mehr wiedergefunden.
Ja.
Im Moment, insofern kann ich Ihnen momentan nicht sagen, wie viel das ist für Praxen. Ich hatte irgendwas gelesen, bei Krankenhäusern sollen das 20.000 Euro rund sein.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal nach wahnsinnig viel, aber ich weiß nicht, wie viele Lesegeräte in so einem Krankenhaus dann notwendig sind.
Das kann nicht reichen.
Und das kann nicht reichen,
nein.
Genau.
Also ich habe nicht wirklich Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt gelesen habe von dem letzten Versuch in einer Apotheke. Und das war eine mittelgroße Apotheke und die hatten alleine als Anschaffungskosten in der Apotheke etwas über 6.500 Euro. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass im Krankenhaus mit 20.000 überhaupt irgendwas zu erreichen ist.
Also gerade für Krankenhäuser ist ja auch angedacht, dass da für die Patiententerminals stehen, dass sie sich selber die Daten angucken können.
Ja.
Also ich kann ja jetzt als Patient auch in meine Akten gucken. Und dass da halt einfach Rechner irgendwo rumstehen, dass ich mir halt auch weiterhin meine Patienteninformationen durchsehen kann. Und wenn ich mir da 4 von den Dingern hinstelle, ist das Geld wahrscheinlich schon weg.
Also, ja, davon kann man ausgehen.
Ja, das ist richtig. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich ein Fortschritt ist. Wenn ich mir vorstelle, Patienten, die im Krankenhaus liegen, die sind heilfroh, wenn sie gut versorgt werden. Dazu müssten aber Ärzte und Schwestern Zeit haben. Und die interessieren sich jetzt nicht dafür, was im Computer über sie gespeichert ist. Das ist wieder so ein Fall von, wir stellen Technik irgendwo hin, aber der Fortschritt nützt nichts, wenn die Richtung falsch ist.
Hm. Ja gut, sagen wir, der Trick ist, dass ich auch als gesunder Patient sozusagen meine Daten einsehen kann. Also ich könnte zum Beispiel nach einer Behandlung oder irgendwann mal hingehen und mir meine Röntgenbilder von vor 2 Jahren angucken oder
richtig.
So.
Richtig, aber im Grunde genommen weiß ich nicht, wo jetzt da der besondere Vorteil ist. Ich kann als Patient heute auch zu meinem Arzt gehen und kann sagen, ich hätte gerne meine Unterlagen, ich möchte da reingucken und nachher gebe ich es dir wieder oder ich nehme es mit nach Hause. Beide Varianten gehen.
Mhm.
Da gibt es überhaupt keine Frage. Also ganzen Unterlagen müssen ja 10 Jahre aufgehoben werden, Röntgenbilder sogar 30. Also das spricht überhaupt nichts dagegen, dass man jederzeit die angucken kann.
Okay.
Also ich gewinne als Patient, weiß ich nicht, eine Viertelstunde. Wenn das Krankenhaus sagt, wir haben die schon im Archiv gespeichert, dann muss ich ein bisschen warten, bis sie das rausgeholt haben. Mhm. Aber in der Regel, das ist ja auch kein Notfall. Das muss ich ja nicht von einer Sekunde auf die andere wissen.
Ja, und wenn man vorher anruft, dann eben. Haben die das vielleicht bis dahin rausgesucht. Ja.
Ist, also das ist überhaupt kein Problem und das ist jetzt auch kein Fortschritt. Damit kann ich nicht mehr, als ich bis jetzt schon kann.
Nur moderner.
Vermeintlich moderner, ja. Das ist richtig.
Ja. So, ich habe jetzt gerade die Daten wiedergefunden, es ist doch etwas mehr.
Ja.
Also 28.000 Euro pro Krankenhaus für die Ausstattung und nochmal 28.000 für die Abgeltung des Zusatzaufwandes.
Ja.
Wobei das ja eine einmalige Leistung ist. Das heißt, der andauernd anfallende Zusatzaufwand für die Verwaltung wird dann nicht mehr mitbezahlt.
Mhm.
Bei Ärzten sollen es immerhin 3.000 Euro für die Erstbeschaffung und nochmal 3.200 Euro für die Abgeltung des Zusatzaufwandes sein.
Ja.
Das heißt, Sie würden immerhin 6.200 Euro bekommen.
Mhm.
Ja, ich denke, das könnte sogar einigermaßen reichen.
Könnte sein, ja.
Das
für,
heißt,
für das Gerät könnte das reichen, ja.
Also das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen.
Ja, aber immerhin, ich meine, wenn das jede Arztpraxis bekommt, dann sind das also aus Bundesmitteln dann schon ziemlich üppige Geldbeträge, die investiert werden in etwas, dessen Nutzen wirklich fraglich ist.
Ja. Also da kann wirklich jeder aus dem Stegreif 20 Positionen nennen, die wirklich dringender wären.
Und die Daten hast du jetzt aus der kleinen Anfrage von der FDP, oder?
Richtig, das ist die kleine Anfrage der FDP. Die kann man sich auch online anschauen.
Mhm.
Das ist die Drucksache des Deutschen Bundestags 16/8334. Die Antwort ist, also diese Drucksache ist vom 3.3.2008, die ist also relativ aktuell.
Mhm.
Das ist auch die, in der noch davon geträumt wird, dass zum zweiten Quartal 2008 die Einführung dieser Karten stattfinden wird.
Mhm.
Insofern, die träumen ja auch noch davon, dass das Ganze alles in allem etwa 1,4 Milliarden Euro kosten soll.
Mhm.
Realistische Zahlen, die kursieren, gehen von 4,5 Milliarden aus, also in etwa dem dreifachen Betrag.
Ja.
Aber das ist ja etwas, was wir schon ganz üblich kennen, dass erstmal eine Zahl genannt wird und nachher wird die dann um ein Mehrfaches übertreffen und keiner stört sich mehr dran.
Wäre eigentlich nett, wenn die Regierung mal was machen würde, was am Ende billiger ist als ursprünglich geplant.
Das wäre schön, da würden sich alle freuen, da bin ich ganz sicher.
Das wäre gar nicht schlecht, ja.
Genau.
Okay.
Ja, dann würde ich sagen, ganz großes Dankeschön von unserer Seite erstmal.
Ja, bitte gern.
Und einen schönen Urlaub wünsche ich Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Jo, tschüss.
Schönen Abend, tschüss.
Jo, tschüss. So, ja, das klingt ja alles nicht sehr ermutigend, muss ich mal so sagen. Auf den Schrecken machen wir erst nochmal Musik und dann werden wir noch ein bisschen über die Technik reden, über Verschlüsselung, wie das funktionieren soll und was nicht funktioniert und die Tests in Flensburg und anderswo.
Ja, wir hören jetzt A Man Without Much Things von Strange Zero. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Radio Rheinwelle 92,5. Hier ist der Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz. Unser Thema heute ist die Gesundheitskarte. Ja, wir haben gerade mit Frau, wie heißt sie?
Suda.
Suda, ja. Gesprochen. Und tja, das, was Arztpraxen und Ärzte und Betroffene davon halten, von dieser Gesundheitskarte, war ja ein bisschen ernüchternd jetzt. Irgendwie sind von den Vorteilen nicht allzu viele übrig geblieben.
Ja, von den angepriesenen Vorteilen bleibt unterm Strich gar nichts übrig. Das heißt, weder für Patienten noch für Ärzte ist zumindest aus der Sicht einer Arztpraxis ein Vorteil zu verzeichnen. Das ist ziemlich ernüchternd. Das entspricht auch in etwa dem, was ich durch Gespräche mit zwei Ärzten, die ich kenne, schon so auch vermittelt bekommen habe. Die sagen zwar, es gibt eine Menge, in die man Sachen, in die man Geld mal investieren sollte, aber diese elektronische Gesundheitskarte gehört da definitiv nicht dazu. Ja. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt uns weiter mit den Vor- und Nachteilen sozusagen für Patienten, Ärzte, also die Betroffenen letztlich auseinandersetzen, schauen wir uns doch mal die Technik an.
Die Technik, ja. Da habe ich mich mal schlau gemacht, weil das ist ja das, was uns als Computerclub eigentlich auch am meisten interessiert somit. Wie ist das eigentlich technisch gelöst? Was soll da eigentlich gemacht werden und wie sicher oder unsicher ist das? Und es ist so, diese Gesundheitskarte ist eine sogenannte Smart Card, also eine intelligente elektronische Karte mit einem eigenen kleinen Computer drauf. Die sieht im Prinzip genauso aus wie die alte Karte auch. Und die kann unter anderem zum Beispiel Dinge verschlüsseln. So, das bedeutet, wenn jetzt mein Röntgenbild zentral gespeichert werden soll, wie das ja mal geplant ist, dann wird das Röntgenbild im Prinzip von der Karte verschlüsselt. Und zwar, müsste man eigentlich ein bisschen ausholen jetzt mit Public Key und Private Key, ne? Wollen wir das jetzt erklären? Oder wollen wir einfach sagen, die Karte verschlüsselt das?
Im Endeffekt gibt es bei dem System zwei Schlüsseln, einen zum Abschließen, einen zum Aufschließen. Hm. Und der zum Abschließen ist frei verfügbar, der zum Aufschließen, den habe halt nur ich.
Genau. So, das heißt, die Daten werden verschlüsselt, also abgeschlossen sozusagen. Und diese so verschlüsselten Daten können dann zentral gespeichert werden. Und selbst wenn jemand diese Daten irgendwie mithört, abhört oder klaut, kann er damit nichts anfangen, weil die eben verschlüsselt sind. Und man kann dieses Röntgenbild nicht angucken. Wenn man das Röntgenbild angucken will, dann braucht man eben diesen Schlüssel zum Aufschließen. Und der ist auf der Gesundheitskarte von dem Patienten. Und der verlässt diese Karte auch nicht. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Man muss eben dieses Röntgenbild an diese Karte schicken. Die Karte wird das Bild entschlüsseln und das entschlüsselte Bild sozusagen wieder zurückschicken. Das bedeutet aber, dass der Schlüssel diese Karte niemals verlässt. Das heißt, man kann selbst der Arzt, der Zugriff auf die Geräte hat, kann diesen Schlüssel zum Aufschließen selbst nie mitlesen oder abhören oder irgendwie klauen, weil er diese Karte nicht verlässt. Der müsste halt die Karte klauen und das fällt auf. Und zum Einsatz kommen eigentlich recht bekannte Verfahren. Das ist dieses Aufschließsystem ist RSA. Das kennt man auch von PGP zum E-Mail-Verschlüsseln zum Beispiel. Das ist ein anerkanntes Verfahren, das auch als sicher gilt. Schlüssellängen, für die es interessiert, sind 2048 Bit im Moment. Und das System ist so ausgelegt, dass das mitwachsen kann mit den Sicherheitsanforderungen. Das heißt, in Zukunft werden die Schlüssel sicherlich länger werden. Die Gesundheitskarten werden alle 5 bis 6 Jahre ausgetauscht, komplett. Und mit neuen Karten kommen eben auch neue Schlüssel. Und wenn man dann...
Und neue Probleme, weil neue Karte, wenn die dann einen neuen Schlüssel hat, dann ist die Frage, sind meine alten Daten dann noch lesbar oder nicht? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass das trivial wäre. Und soweit ich verstanden habe, ist dieses Thema auch noch gar nicht bearbeitet oder irgendwie ein Lösungsansatz vorhanden. Im Prinzip müsste man alle Daten beim Austausch einer Karte ja dann wohl sozusagen
durch die neu
verschlüsseln.
Durch die alte Karte.
Du kannst natürlich auch einfach beide Schlüssel auf die neue Karte packen. Das ist trivialste Weg.
Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die sozusagen Rechenleistung kontinuierlich weiter so zunimmt, wie sie zunimmt, dann ist in 10 Jahren vielleicht ein 2048-Bit-langer Schlüssel eben einfach nicht mehr ausreichend.
Und dann kann das 20 Jahre alte Röntgenbild halt irgendwann doch entschlüsselt werden.
Ja gut, das 20 Jahre alte Röntgenbild ist vielleicht nicht so dramatisch, aber irgendwelche 20 Jahre zurückliegenden medizinischen Eingriffe können auch später noch sehr peinlich werden. Ja, wenn halt herauskommt, dass der angeblich immer treue Politiker oder die treue Politikerin dann wegen irgendwelcher seltenen Geschlechtskrankheiten, die nur so übertragen werden können, behandelt wurde, dann kann das auch viele Jahre später noch ziemlich peinlich werden. Ja, ich meine, das so weit sind wir in Deutschland vielleicht noch nicht, aber in den Vereinigten Staaten ist sowas eine ganz beliebte Methode, um Konkurrenten aus dem Rennen zu schießen. Das nennt man dann Silver Bullet. Ja, das ist sozusagen eine silberne Kugel, mit der man den Kontrahenten aus dem Feld schießt. Und in den USA ist ja kaum etwas einfacher, als durch irgendwelche sexuellen Fehltritte dann ins Zwielicht zu geraten. Ja.
Gut, trotzdem musst du auch an die verschlüsselten Daten erstmal rankommen. Das Konzept sieht in der aktuellen Version vor, dass die Ärzte sich über ein VPN an diese Server verbinden und dort wohl auch noch eine Authentifizierung stattfindet. Mhm. Das heißt, wenn du kein Arzt bist und passende Schlüssel hast, kommst du halt auch gar nicht an die Daten erstmal ran.
Authentifiziert sich der Arzt oder das Gerät?
Das weiß ich nicht.
Weil es gibt, in der Arztpraxis werden zwei Geräte stehen. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass die dann irgendwann doch in ein Gehäuse eingebaut werden. Das ist zum einen der Kartenleser, wo man zwei Karten reinstecken kann, nämlich die Gesundheitskarte des Patienten und den Heilberufsausweis des Arztes. Das ist im Prinzip genau dasselbe, nur es heißt anders und ist dann für den Arzt. Und dann gibt es noch einen sogenannten Connector. Das ist dann ein Gerät, was direkt ans Internet angeschlossen wird und die Verbindung zu diesem zentralen Rechnern herstellen kann und die Daten übermittelt hin und her.
Ja, und das Ding, das ist ja eigentlich auch keine schlechte Sache, das enthält halt auch eine Firewall. Eine richtige, echte Hardware-Firewall mit VPN, also Verschlüsselungsfunktion.
Mhm, genau. Ja. So, und dann wird, genau, dadurch wird dann das interne Netz der Arztpraxis auch nochmal zusätzlich geschützt, falls die Ärzte nicht schon so eine Firewall haben, was ja teilweise sicherlich der Fall ist.
Was wohl auch noch dazu kommt, ist, dass die verschiedenen Datensätze auch auf verschiedenen Servern liegen. Also die Befunde liegen in einer anderen Ecke, wie jetzt die Rezepte zum Beispiel. Also da haben sie sich wohl auch nochmal untereinander abgeschottet. Wohl auch aus dem Grund, sie sprechen in der Doku von Mehrwertanwendungen. Was es genau sein soll,
das habe ich auch noch nirgendwo gefunden.
Nirgendwo spezifiziert, nimmt aber auch relativ viel Platz da drin ein. Vielleicht kann man dann auch beim Arzt noch irgendwelche anderen tollen Sachen damit machen oder vielleicht gibt es da noch irgendwelche Geschäftsfelder, die jetzt noch nicht groß an die Glocke gehängt werden.
Data Mining in den Krankenakten.
Soll ja eigentlich nicht, ja. Suchen Sie mit Google durch Ihre Krankenakte oder so. Ja, finden Sie Freunde mit der gleichen Krankheit? Oder
genau, gibt es ja nicht nur Google Maps und Google Earth, sondern auch Google Health oder so. Suchen Sie Gleichgesinnte, die dieselbe Krankheit haben wie Sie.
Genau, maximale Entfernung 10 Kilometer, ähnliche Krankheit oder so, ja. Wobei, da kann man auch einfach sich ins Wartezimmer setzen, mal gucken, wer so vorbeikommt.
Ja, das Ganze klingt natürlich ein bisschen ironisch oder vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber wenn man sieht, wie zum Teil Daten hier oder Datenschutz gehandhabt wird, sind das durchaus Bedenken, die nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Ja, es ist halt schon, ja, gerade medizinische Daten sind höchstpersönliche Daten, die in den falschen Händen unglaublich gefährlich werden können. Ja, da rede ich jetzt noch nicht. Da rede ich noch nicht mal davon, dass wir einen noch paranoideren und datenhungrigeren Innenminister bekommen als den wir jetzt schon haben, sondern Banken, Versicherungen, Krankenkassen, diverse Leute könnten Interesse daran haben, wie es mir geht und mir dann dementsprechend maßgeschneiderte, günstige oder nicht so günstige Konditionen anbieten. Ja. ein Lebensversicherer wird mir vielleicht keine Lebensversicherung anbieten, wenn er sieht, dass ich eventuell eine 50%ige Chance habe, das angepeilte Rentenalter überhaupt nicht zu erreichen. Ja, oder er wird mir dann entsprechend wesentlich schlechtere Konditionen aber anbieten.
Das gibt es im Prinzip heute ja auch schon, dass du deinem Versicherer gewisse Angaben machen musst.
Aber nur gewisse Angaben.
Ja gut, aber gibt's halt heute schon, ja, dass du sagen musst, gewisse Krankheiten oder was weiß ich, chronische Krankheiten musst du angeben, bestimmte Allergien vielleicht, weiß jetzt gar nicht, gewisse andere Dinge. Und die kann der zwar nicht überprüfen, das heißt, du kannst auch einfach reinschreiben, nö, ich hab nichts. Und das kann der nicht überprüfen, allerdings unterschreibst du, dass das stimmt. Und wenn er dann rauskriegt, dass es doch nicht stimmt, dann wird der Vertrag halt nachträglich hinfällig. Und spätestens, wenn du das Geld brauchst, beziehungsweise deine Hinterbliebenen, dann könnte das halt schon nochmal zu Problemen führen, weil dann wird es halt nochmal näher nachgeguckt.
Wo du gerade die Hinterbliebenen ansprichst, also das Problem ist ja gerade bei so Daten, dass es eben nicht nur mich betrifft und nicht nur für mich persönlich ist, sondern halt auch vielleicht für meine Kinder. Je nachdem, was ich für Krankheiten habe, kann man vielleicht auch Rückschlüsse auf die Eltern ziehen oder auf Geschwister, was sie für Krankheiten haben könnten. Mhm. Also das sind ja nicht nur Sachen, wo ich jetzt sage, okay, mir ist egal, ich hau die halt raus, sondern damit reiße ich ja noch andere Leute mit rein.
Ja, eine andere sozusagen Interessengruppe sind Arbeitgeber. Ich hatte vor einiger Zeit den ganz interessanten Fall, dass ich bei einer Schulung für eine Firma Leute vor mir sitzen hatte, die mich fragten, ob das legal wäre, dass der Arbeitgeber von den Interessenten, also vor Unterschrift, bevor es überhaupt einen Arbeitsvertrag gibt, sollten die einen Ausdruck ihrer Akte von der Krankenkasse mitbringen. Da stehen zwar keine Befunde drin, aber aus den Abrechnungsdaten oder aus den Datensätzen, die man da bekommt, kann man schon eine Menge Rückschlüsse ziehen. Das Ganze ist hundertprozentig nicht legal. Das darf der nicht. Mhm. Nur er ist ja auch nicht gezwungen, den Arbeitsvertrag zu geben. Ja? Insofern hast du halt die Wahl. Entweder nimmst du den Job nicht an, oder du tust etwas, was eigentlich nicht erlaubt ist.
Das wird aber mit deiner Krankenkarte dann weder besser noch schlimmer.
Ich würde sagen, es wird sogar eher schlimmer, weil zum Beispiel die letzten 50 Transaktionen kann ich mir ja mit meiner Krankenkassenkarte angucken. Und angeblich soll ich das ja von zu Hause machen können auch, sofern ich ein Lesegerät zu Hause habe. Ja, und die meisten Menschen haben auch einen Drucker zu Hause. Ja,
dann kann sicher kannst du die ausdrucken,
kann der Arbeitgeber noch viel leichter sagen, ach, Sie haben noch eine Krankenkassenkarte, machen Sie mir noch mal einen Ausdruck Ihrer letzten 50 Transaktionen, ansonsten gibt es keinen Arbeitsvertrag. Und dann hast du entweder die Wahl, machen.
Das darf er ja so eh nicht sagen. Also er darf drum bitten, aber du kannst es verweigern und er darf auch rein offiziell dir nicht die Arbeit verweigern, weil du es nicht tust.
Er braucht dir aber keinen Arbeitsvertrag zu geben. Der Trick ist der, du bist nämlich in der Nachweispflicht das, und du kannst
dann
nicht
aber anders begründen. Das ist ja die Sache.
Ja gut,
kann er ja.
Er kann dir sonst was erzählen, er kann dir im Prinzip auch in einer höflich verblümten Form dasselbe sagen. Der Inhalt ist dann auch, entweder sie bringen es oder sie kriegen halt einfach kein Vertragsangebot von uns, ja? Wollen sie arbeiten oder nicht? Ja?
Du kannst ja halt in dem Fall schon den Posten sogar einklagen, also wenn du der Qualifizierteste bist im Endeffekt.
Nein, du kannst es theoretisch einklagen, aber praktisch nicht, weil du es nicht nachweisen kannst. Ja? Also,
das sehe ich ähnlich.
Ich hab damals mit dem Arbeitsrechtler gesprochen und der hat mir natürlich sofort bestätigt, klar, die dürfen keinen Ausdruck von der Krankenkasse verlangen, aber du wirst es ihnen nicht nachweisen können. Und du wirst nicht nachweisen können, dass du den Job sonst bekommen hättest. Das heißt, die haben im Prinzip diesen Fein raus, weil sie sagen können, ja.
War halt nicht der Qualifizierte oder wir haben die Stelle dann doch anderweitig besetzt oder ist irgendwie weggefallen dann doch oder so.
Ja, also im Prinzip, es sind nicht nur staatliche Stellen, die was haben wollen, sondern es könnten durchaus auch in der Privatwirtschaft eine Menge Leute Interesse an den Daten haben. Auch hier ist es immer nett, mal einen Blick über den großen Teich zu werfen. In USA ist die Lebensnummer die Sozialversicherungsnummer und es gibt einen ganz schwunghaften Handel mit sozusagen Daten, die da dranhängen. Ja, das ist ein Milliardengeschäft. Mhm. Inzwischen noch mehr als vorher, weil ja auch die Homeland Security diese Daten fleißig alle einkauft. Ja. Data Mining kann auf allen Ebenen stattfinden. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, dass solche Daten nur wirklich in dem Maße gespeichert werden, in dem es wirklich nötig ist und dann halt auch sichergestellt wird, dass keiner unbefugt Zugriff darauf bekommen kann.
Genau. Und das ist ja dann eigentlich noch nicht mal das Problem, weil der Patient seine Daten ja trotzdem selbst abholt oder ausdruckt und ob er jetzt bei der Krankenkasse vorbeischaut und sich seine Daten geben lässt, ausdrucken lässt oder ob er das selber am Heimcomputer macht, ist im Grunde genommen auch egal, meiner Meinung nach. Die Frage ist halt, ob er jetzt selbst zu Hause mehr Daten ausdrucken kann, als die Krankenkasse ihm geben würde. Weil die Krankenkasse kann dir keine Röntgenbilder geben, weil die hat sie nicht. Aber dann kannst du immer noch bei deinem Arzt vorbeischauen, das ist halt umständlicher. So gesehen. Ja, so ist das.
Ja, ich sehe halt, dass dadurch die Hemmschwelle wahrscheinlich nochmal gesenkt wird. Aber
ja, zur Technik an sich noch eine Sache, die ich eigentlich ganz cool finde. Also die ganzen Spezifikationen und so liegen ja öffentlich vor, die kann man sich hier anschauen. Mhm. Werden auch irgendwie halbwegs regelmäßig irgendwie geupdatet. Sehen auch an sich irgendwie vernünftig gemacht aus, finde ich.
Ja, also, ja halt, die machen sich schon Gedanken. Und also wie gesagt, ich habe so ein bisschen was auch angelesen und so. Und ich fand aus technischer Sicht, man kann ja jetzt viel drüber diskutieren, aber es ist jetzt nicht so, es sind nicht so plumpe Fehler, wie zum Beispiel bei diesem MyFair RFID-Verschlüsselungskram von einer großen deutschen Firma. Nee, war nicht keine deutsche Firma. Und die haben ja dann mal, also eine andere Firma hatte halt bei ihrem System einen proprietären Verschlüsselungsschutz eingebaut, der ist mittlerweile geknackt worden und das sehe ich zum Beispiel jetzt in dem Fall nicht, weil die verwenden halt Verfahren, von denen bekannt ist, dass die sicher sind und also, da haben schon viele versucht, die zu knacken und es ist bisher nicht gelungen.
Also gehen halt generell sehr offen an die Sache ran, halt ja. Auch mit dem Motto, Leute, guckt euch das an, wenn wir da Scheiße bauen, sagt uns vorher Bescheid, bevor wir das ausgerollt haben.
Genau.
Und das war eigentlich auch schon eine lobenswerte Herangehensweise, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall. Die haben ja auch umfangreiche Tests schon gemacht. In Flensburg zum Beispiel haben dann 75% der Patienten ihre Karte gesperrt, weil die ihre PIN sich nicht merken konnten. Das war dann das Problem mit der PIN. Dann gab es Überlegungen, ja, wie machen wir das jetzt? Und könnte nicht der Arzt einfach die PIN von dem Patienten eintippen? Ich meine, meine Theorie ist, dass der dann halt eine Liste mit den PINs am Bildschirm hängen hat. Oder eben das mit Excel direkt auf seinem Computer speichert. Weil der kann es ja nur auch nicht die PINs von allen seinen Patienten merken. Eine andere Idee, die ich noch nicht kannte, war, dass man die PIN, dass der Patient sich seine PIN selber aussuchen kann. Dann kann er vielleicht dieselbe nehmen wie bei seiner Bank. Oder einfach irgendeine,
die er sich merken kann. Da kann er nicht, weil die PIN ist, soweit ich das gelesen habe, nicht vier, sondern sechsstellig.
Ja, vielleicht kann man das ja dann auch ändern. Oder er nimmt einfach die ersten beiden Ziffern nochmal hinten dran oder so. Aber das wäre ja auch immerhin besser als gar keine PIN, wahrscheinlich.
Ja gut, ich glaube, es gab irgendwann auch mal Überlegungen, ob man das nicht sogar mit einem biometrischen Merkmal absichern könnte. Fingerabdruck oder ähnlichem. Wäre vielleicht einfacher zu handhaben, aber ja. Ob man das unbedingt will, ist dann halt auch wieder die andere Frage.
Du meinst, wenn man Fingerabdrücke fälschen kann?
Das geht.
Ja, das geht.
Genau. Und da die Fingerabdrücke ja, jetzt quasi auch auf dem Pass und vielleicht demnächst auch auf unserem Perso drauf sind, das heißt, wenn ich das...
Ja, freiwillig erstmal, ne?
Wenn ich das...
Ja, erstmal.
Ja, auf dem Pass ist es insofern freiwillig, weil du brauchst... Also, du musst ja nicht einen Pass besitzen. Es ist ja freiwillig, ob du ins Ausland willst oder nicht.
Nee, der Perso meine ich. Der ja, ist freiwillig erstmal. Wer war das? Irgendwer von den Politikern hat darum gebeten, dass man doch freiwillig zwei Stück abgeben sollte und will, glaube ich, dann nächstes Jahr das passende Gesetz dazu.
Ja, genau. Und wenn man es nicht macht, dann ist man, kommt auf die Verdächtigenliste und dann, ja, das ist ja so wie bei
anderen Sachen auch. Das ist dann wieder wie beim Arbeitgeber. Also es zwingt sie keiner, diese Daten anzubringen. Es zwingt mich keiner, ihnen einen Job zu vermitteln.
Ja, so ist das halt, ja.
Aber ja gut, das ist jetzt wieder ein anderes Problem. Gut, kein technisches Problem.
Es ist kein technisches, sondern wie immer ist der Mensch das Problem. Oder der, ja, das Vorhandensein von Daten halt immer Begehrlichkeiten weckt. Ja, und das ist halt ein genereller Trend. Und das ist halt mein Grundproblem, was ich mit ja. dieser ganzen zentralen, also letztlich für mich, also aus meiner Sicht, ist die Speicherung im Internet eine zentrale Speicherung.
Ja, natürlich.
Es ist mir egal, ob das auf ein oder auf 10 oder auf 100 verschiedenen Servern ist. Ja, vom Arzt aus gesehen ist es zentral. Mhm. Ja, der steckt die Karte rein und kommt an alle Daten ran, die er braucht. Und dementsprechend wird auch ein potenzieller Angreifer genau denselben Weg beschreiten können. Ja, wenn der meine Karte hat, kommt er theoretisch an alle Daten ran.
Genau, das ist halt der Knackpunkt mit der Karte. Und ich habe mir jetzt auch schon überlegt, wenn dieser Schlüssel, dieser zum Aufschließen, dieser geheime Schlüssel auf der Karte drauf ist und die Karte nicht verlässt, dann kann ich meine Daten oder dann kann man meine Daten ja nur dann ansehen, wenn man die Karte hat. Problem, wenn die Karte jetzt kaputt geht, nicht lesbar ist, ich verliere die oder ich sperre die wegen meiner PIN. Gut, das wäre vielleicht noch nicht das große Problem. Was passiert eigentlich dann? Sind dann alle Daten der letzten 10 Jahre futsch, weil man die nicht mehr entschlüsseln kann?
Oder? Also bei den Teststellungen war es jetzt so, man hat die Krankenkasse angerufen, gesagt, ich habe die Karte verloren oder ist kaputt, schicken wir bitte eine neue.
Und die funktionierte dann auch?
Mit der ist man dann, also zumindest bei der einen Krankenkasse stand es im Infomaterial dabei, mit der ist man dann zum Arzt, hat halt zweimal sich seine neue PIN eingegeben, die man sich ausgedacht hat. Und dann konnte man die ganz normal weiterverwenden.
Das bedeutet aber, dass die Krankenkasse meinen ach so geheimen Schlüssel ja dann doch irgendwo gehabt haben muss.
Also entweder die Krankenkasse oder halt die Firma, die für die Krankenkasse die Karten herstellt.
Auf jeden Fall war der noch woanders als auf meiner Karte. Also ich meine, für so einen Test kann ich mir das noch vorstellen, dass man das mal so macht. Aber so in der Praxis ist das natürlich ein großes Sicherheitsproblem, weil das ist ja gerade der Trick, dass der Schlüssel nur auf der Karte ist. Das ist ja gerade das Feature sozusagen.
Ja, ich muss also quasi dem Treuhänder vertrauen. Oder der Firma, die es herstellt, oder der Krankenkasse. Ich nenne es einfach mal dem Treuhänder, dass mein privater Schlüssel dort auf jeden Fall vor unberechtigten Zugriffen geschützt wird.
Ohne zu wissen, wer das überhaupt ist. Weil wie wir jetzt gerade sehen, wir wissen nicht, wer den Schlüssel hat. Die Krankenkasse, der Hersteller. Ich weiß, dass der Hersteller den Schlüssel bei der Herstellung der Karte auf die Karte aufbringt und dass also der Hersteller diesen Schlüssel auf jeden Fall erstmal hat. Also erstmal sowieso erzeugt auch. Der macht einen ganz tollen, frischen, neuen Schlüssel für mich.
Mittlerweile gibt es auch die Technik, dass man den Schlüssel auf der Karte erzeugen kann. Ob man das in dem Fall jetzt einsetzt, also wahrscheinlich dann nicht, wenn sie eine Kopie von dem Schlüssel haben. Aber normal erzeugst du so Schlüssel dann auf der Smartcard selber. Ja. Das heißt, die war immer nur auf der Smartcard, nie irgendwo anders, dieser Schlüssel.
Genau, das heißt, der Hersteller kannte die auch nicht und konnte die auch nicht runterkratzen. Okay, das ist eine Technik, die mir gefällt, muss ich ehrlich sagen. Sehr vernünftig. Trotzdem die Frage nach den Daten. Hattest du nicht eben erwähnt, Erik, dass die Daten auch beim Arzt aufgehoben werden, zusätzlich zur zentralen Speicherung? Oder wer hat das gesagt?
Ja, also das kam ja auch in dem Interview gerade heraus. Die Ärzte sind ohnehin verpflichtet, die Daten aufzubewahren für einen bestimmten Zeitraum und das wird sich dadurch nicht ändern. Ob sie die jetzt in Papierform oder in elektronischer Form aufbewahren, ist ja unerheblich. Das Wichtige ist, Daten müssen für 10 Jahre mindestens, manche sogar für 30 Jahre, also zum Beispiel Röntgenbilder, aber nicht nur Röntgenbilder, sondern auch ein paar andere Sachen müssen 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Ja, das heißt, die Sicherheitskopie beim Arzt ist ohnehin vorhanden. Und da ja Arztpraxen nicht einfach komplett oder in seltenen Fällen komplett verschwinden, üblicherweise ist es einfach so, dass die Arztpraxis verkauft wird
an einen anderen Arzt.
Das heißt, der übernimmt dann auch diese Daten, sprich sozusagen im Fall, dass es eben kein Backup meines privaten Schlüssels gibt, meine Karte futsch ist, muss ich im schlimmsten Fall quasi mit meiner neuen Karte nochmal alle Ärzte abklappern, bei denen es wichtige Daten für mich gibt.
Bei denen du jemals warst im Grunde?
Im Prinzip bei denen, ja gut, also bei denen es wichtige Daten gibt. Ja, also im Zweifel ist das im Regelfall mein Hausarzt.
Ja.
Was weiß ich,
Zahnarzt.
Irgendein anderer Arzt, bei dem ich regelmäßig in Behandlung bin. Und dass die Daten dann quasi nochmal neu in das System übertragen werden. Ja, das ist für mich ein gewisser Arbeitsaufwand. Würde allerdings zumindest beinhalten, dass klar ist, nur ich habe meinen Schlüssel und keine andere Person, egal welcher Art. Ja, weil, wie wir wissen, wenn erstmal die Möglichkeit eines Fremdzugriffs da ist, wird früher oder später irgendjemand da sein, der ihn haben will, siehe LKW-Maut. Da wurde auch am Anfang gesagt, das wird auf gar keinen Fall für was anderes verwendet. Ja, 2 Jahre später sagt das BKA, ja, da ist jemand, der hat 2 Menschen umgebracht und wir vermuten, dass es ein LKW-Fahrer ist und zupp, ist alles, was gesagt wurde, vom Tisch. Ja, wie unser erster Bundeskanzler Adenauer gesagt hat, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, alles, was sie uns versprochen haben, war weg und jetzt ist es so, dass diese Daten eben auch für Fahndungen eingesetzt werden und Ich vermute, dass es irgendwann auch einen tollen Vorwand geben wird, warum natürlich nicht alle, sondern vielleicht nur bestimmte medizinische Daten im Zugriff des Innenministers liegen. Also natürlich nicht des Innenministers selber, der lässt sich das Internet ja auch noch ausdrucken, was soll der mit den Daten, aber des BKAs dann sitzen wird, ja, dass das BKA dann Interesse hat, was weiß ich, zur Fahndung nach bestimmten Tätergruppen bestimmte Daten einzusetzen. Ja. Und wenn die Tür erstmal auf ist, dann ist sie halt auf. Ja.
Ja.
Insofern.
Gut, aber ja, ist halt die Frage. Also ist natürlich die Frage, ob man das System letztlich irgendwann dann doch überlisten kann. Also beziehungsweise die Daten dann irgendwo herzaubern. Aber du hast schon recht, möglicherweise wird dann auch ein Gesetz gemacht, dass man diese Schlüssel dann doch irgendwo zentral hinterlegen soll. War ja auch mit den Reisepässen und den Fingerabdrücken so, ne? Die kommen nur in den Reisepass und ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt ist. Ob die jetzt mittlerweile schon zentral gespeichert werden oder ob wir da noch drauf warten. Eher nicht, ne, bis jetzt.
Wir warten noch drauf,
dass wir warten noch zentral drauf. Gespeichert werden. Ja, aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass auch dieses Gesetz seinen Weg finden wird.
Das heißt, wir warten drauf. Also.
Es wird nicht zentral, es wird dezentral gespeichert. Also
bei den Meldeämtern.
Bei den Meldeämtern, ja. Das, okay. Ist halt also nicht direkt in der Datenbank des BKA, sondern der muss sich halt erstmal mit dem richtigen Meldeamt verbinden online, bevor er halt die Daten einsehen kann. Ja. Also es dauert halt 5 Minuten länger.
Das ist ja mal ein Schutz.
Das ist ein ganz großer Schutz, ja. Hm.
Tja, also Bedenken gegen zentrale Speicherung?
Ja, mein Hauptproblem ist vor allem, es gibt keinen Nutzen, es ist ja kein Mehrwert da. Ja, wir kriegen ein neues System,
ja, das,
bei dem für mich kein Mehrwert erkennbar ist. Ich habe, wie gesagt, mit 2 Ärzten gesprochen, wir haben jetzt mit der Frau Suda gesprochen, es ist kein Mehrwert da.
Ja, dann können wir ja gleich vielleicht mal drüber reden, wie wir den Schuh wieder loswerden. Oder
nach der Musik.
Nach der Musik. Und wir müssen nämlich während der Musik erstmal nachschlagen.
Ja, wir haben ein Lied von Black Era, das nennt sich Bow Today.
Ja, und wir sind dann gleich wieder da. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema heute, die elektronische Gesundheitskarte. Und wir überlegen gerade, wie wir die wieder loswerden, die elektronische Gesundheitskarte. Nicht, dass die schon eingeführt wäre. Und trotzdem überlegen wir schon, wie wir sie wieder loswerden.
Ja, da haben wir wahrscheinlich noch 2-3 Jahre Zeit, aber...
Ja, ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass nach den Ausgängen der letzten Feldversuche das Ganze so schnell nicht kommen wird.
Naja, aber also, irgendwann halt doch und dann stehen wir da.
Wir haben gerade vielleicht wären ein paar Zahlen nicht schlecht.
Ja.
Da war zum Beispiel bei diesem Feldtest in Flensburg, 75% aller Patienten haben es geschafft, durch Fehleingaben der PINs ihre Karten zu sperren. Mhm. Das ist also schon mal eine ganz tolle Sache.
Operation erfolgreich, Patient tot.
Genau. Ja. Im Endeffekt kann das natürlich dadurch umgangen werden, dass die PINs dann eben bei den ganzen Ärzten und Apothekern dann quasi hinterlegt werden. Es hat sich sogar jemand gefunden, der dann sagte, ja, da der Arzt ja und Apotheker natürlich auch der Schweigepflicht unterliegen, wäre ja damit die Sicherheit gar nicht gefährdet, der PIN.
Das hat unser Bundesdatenschützer, glaube ich, gesagt, ne? Der Herr Schaal.
Ich war jetzt nicht sicher, ob der es war oder irgendjemand anders.
Der hat sich auf jeden Fall auch auf ähnliche Weise geäußert dazu. Der meinte, das wäre schon okay. So.
Das wäre schon okay, ne?
Ja, weil der Arzt ist ja, ich meine, dem Arzt muss ja eh vertrauen. Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Der Arzt hat meine Daten so oder so.
Ja.
Mit oder ohne PIN. Und dann kann ich dem auch meine PIN anvertrauen. Und es ist vielleicht immer noch besser, als wenn ich gar keine habe. Weil dann hat es halt erstmal nur der Arzt.
Also die Daten, die ich jetzt habe, das ist, die stammen direkt von der Gematik. Das ist die Projektgesellschaft, die dieses System sozusagen entwickeln und einführen soll.
Genau, das ist die.
Derzeit werden etwa 58.000 Karten in Deutschland getestet. Dabei ist es unter anderem dazu gekommen, dass bei 9.998 Einsätzen der Patientenkarte 443 Fehler aufgetreten sind. Das heißt,
bei 9.000 Einsätzen gab es 400 Fehler.
Ja, bei fast 10.000 Einsätzen gab es
450 Fehler.
Ja, also 4,4% ungefähr Fehlerquote. Mhm. Ja. Das klingt jetzt nicht so sehr viel, aber ich meine, das heißt grob, einer von 20 Einsätzen ist erstmal fehlerhaft. Ja.
Unsere Interviewpartnerin vorhin, die Frau Suda, hat ja dann erzählt, dass sie jetzt in 2 Tagen 60 Rezepte ausgestellt hat. Wären dann davon 3 hätten nicht funktioniert.
Genau. So, zum Beispiel. Oder irgendetwas, also hätte jedenfalls irgendeinen Fehler gegeben, der potenziell dazu geführt hätte, dass ein falsches oder gar kein Rezept ausgestellt wird. Ja. Mhm. Also im Endeffekt ist das schon eine Menge, ja, finde ich.
Schleppert sich.
Ja, dann
rechtlicher Aufwand.
Diese Tests sind halt noch lokal begrenzt im Moment. Ja. Mhm. Trotzdem geht man immer noch davon aus, wie gesagt, von den gut, Zahlen hatte ich schon genannt, 1,4 Milliarden soll das angeblich kosten. Mhm. Inzwischen, also die Ärzte und Apotheker rechnen inzwischen damit, dass das insgesamt eher das Dreifache kosten wird. Ja, was es halt nutzen soll, weiß noch keiner so richtig. Ja, also selbst die Bundesregierung hat es in ihrer kleinen Anfrage geschickt vermieden, irgendeinen Nutzen klar darzustellen, weil man damit sie hätte sofort wieder angreifen können. Ja, also in dieser kleinen Anfrage, das ist ganz toll, mit wie vielen Worten man sich quasi um eine Antwort drum rumreden kann.
Mhm.
Im Endeffekt, ja, sie haben halt nicht gesagt, es funktioniert noch nicht, sondern sie haben halt immer so schön gesagt, ja, da wird noch getestet und es ist noch Entwicklungsphase, das wird alles bestimmt besser werden.
Ja, sie haben immer so die Vorteile rausgestellt. Wir sind dabei, das ausgiebig zu testen, damit auch nichts schief gehen kann, alles ist gut.
Ja.
Das stimmt.
Ja, also
noch so an Zahlen, geplant ist irgendwie eine Verfügbarkeit von 99,3%. Das heißt, irgendwie 2,5 Tage im Jahr funktioniert das Ganze halt dann einfach mal nicht.
So ganz komplett deutschlandweit, oder wie?
Also für die Server, die Daten speichern, planen sie halt mit dieser 99,3% Verfügbarkeit.
Auch ein bisschen knapp.
Und Ja gut, wenn man die 2,5 Tage im Jahr auf die Nächte passend verteilt, dann merkt man das ja nicht so. Also,
ja, wollen wir mal hoffen, dass die Rechner wissen, wann sie ausfallen dürfen und wann nicht.
Ja, es ist halt auch, also dieser ganze Feldtest war ja auch, also dieser Feldtest zum Beispiel in der Region Flensburg wurde ja auch von allen möglichen Pannen verfolgt. Ja. Zum Beispiel wurden die ganzen Arztkarten mit falschen Zertifikaten ausgeliefert.
Peinlich.
Und funktionierten dementsprechend nicht. Die mussten also alle nochmal gemacht werden.
Hm. Gut, das ist ein Garantiefall, das muss der Hersteller ja bezahlen.
Ja, gut, aber es ist trotzdem erstmal ein Fehler. Ja? Und stell dir mal vor, irgendwo wird eine Charge von neuen Karten einfach fehlerhaft geliefert und funktioniert nicht. Und wie wir gehört haben, ein Ersatzsystem wird es nicht mehr geben. Dann stehe ich mit meiner falschen Karte beim Arzt und der sagt dann, Pech gehabt. Und
ja,
dann?
Gut, also zumindest bei den Teststellungen gab es ja weiterhin noch das alte System.
Ja,
aber bei den Tests.
Richtig, aber ich meine, das ist ja nicht ein Fehler, der nicht reproduzierbar wäre. Also ich meine, das kann ja durchaus auch wieder passieren, dass irgendwelche Zertifikate falsch sind, dass irgendwo ein Softwarefehler ist, was weiß ich was. Ja, also ich meine, von den 25 Ärzten in den 17 Praxen in Flensburg, die freiwillig an diesem Test teilgenommen haben, haben 30